Ja, liebe Geschwister, wir wollen auch heute wieder das Johannesevangelium aufschlagen und angucken. Diesmal Teil 16, wir sind, oder das Johannesevangelium ist dann mit der klaren Zielstellung beschrieben worden, Johannes 20, Vers 31.
Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, Messias, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Christus ist das griechische Wort für das hebräische Wort Messias. Das Johannesevangelium ist geschrieben worden, damit die Leser, die Hörer, die Studenten des Johannesevangeliums glauben, dass Jesus von Nazareth der Messias, Gottes Sohn ist, dass sie sein stellvertretendes Opfer annehmen, das mit Glauben gemeint, und dadurch Leben haben in seinem Namen. Damit ist nicht das ewige Leben gemeint, wir wissen das, jeder Mensch lebt sowieso ewig, sondern die ewige Gemeinschaft mit Gott. Denn nur wer in seinem irdischen Leben Jesus als den Messias erkennt und ihm glaubt, das Opfer persönlich annimmt, kann und wird in dem Moment und für die Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben, sonst ist er von Gott getrennt, ist und bleibt. Deswegen lesen wir es im Gegenteil mit der Frage, was konkret muss jemand hören und tun, um dieses Leben zu bekommen? Wir sind in der Betrachtung bisher bis Kapitel 5 gekommen, haben einiges gesehen, und kommen heute in Kapitel 5, Vers 31 zu einer sehr besonderen, speziellen Passage, wo wichtige Dinge uns mitgeteilt werden. Johannes 5, ab Vers 31.
Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt.
Im Johannesevangelium geht es unter anderem besonders um die Glaubwürdigkeit, um das Zeugnis. Wir haben das schon betrachtet aus 5. Mose 19, Vers 15. Dort heißt es:
Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen.
Ein glaubwürdiges Zeugnis kommt von mindestens zwei Zeugen. Deswegen hat Gott die Botschaft, die das Evangelium, das alles Entscheidende, vierfach, zweimal zwei, zwei Jünger, zwei Nichtjünger bezeugen lassen. Aber darum geht es dieses doppelte Zeugnis geht es in diesem Abschnitt nicht, sondern es geht um ein Zeugnis, das nicht glaubwürdig ist, und dann geht es um ein Zeugnis, was glaubwürdig ist. Was ist damit gemeint? Worum geht es hier? Wir lesen weiter. Johannes 5, ab Vers 33.
Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte. Ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen.
Ihr aber, das sind die Pharisäer, die Hörer, zu denen Jesus gerade spricht, die religiösen Führer von Israel. Ihr habt zu Johannes, damit ist Johannes der Täufer gemeint. Was hat Johannes der Täufer als Zeugnis, was hat er über Jesus gesagt? Er hat gesagt, Jesus ist das Lamm Gottes. Damit wollte er nicht zum Ausdruck bringen, dass Jesus ein junges Schaf ist, sondern er spielte an auf das Passahlamm. Das haben wir schon gesehen. Das Passahlamm wurde von Gott eingesetzt bei der Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei der Ägypter. Als 10. Plage hatte Gott gesagt, so, jetzt wird in jedem Haushalt der Älteste, der Erstgeborene, sterben. Strafe gibt es den Tod, eigentlich für alle Menschen, aber erstmal für jeden Erstgeborenen, mit der er Sorgen hat. Aber er hat Gott hat eine Ausnahme gemacht für das Volk Israel. Sie sollten nämlich ein Lamm nehmen und schlachten und das Blut dieses Lammes an ihre Eingangstüren, an die Türpfosten links und rechts oben drüber streichen. Und wenn Gott oder die Gerichtsengel dieses Blut sieht, verschont er die, die in dem Haus sind, und der Erstgeborene dieses Haushaltes muss nicht sterben. Damit steht das Passahlamm dafür, dass Gott selbst ein Opfer stellt. Durch das Blut dieses Lammes hier gezeigt, und die Schuld seines Volkes, aller derjenigen, die ihm vertrauen, zu verschonen. Gott selbst stellt das Opfer, dafür steht dieses Passahlamm. Bei der weiteren Betrachtung haben wir gesehen, dass auch wichtig ist, dass das für jeden Haushalt persönlich individuell gilt. Es reicht nicht, dass die Nachbarn das tun. Also ich muss es für meinen Haushalt tun, die Familienväter waren damals besonders gefragt. Und das Lamm, das dort geschlachtet wurde, das Passahlamm, musste sündlos sein, ohne Fehl, ohne Makel. Da durfte nichts dran sein, kein kurzes Bein, kein Pokel, keine irgendwelchen sonstigen Krankheiten. Und es sollte geprüft werden. Damit haben wir die Aufforderung, dass auch wir heute Jesus Christus prüfen, ob er wirklich der Sohn Gottes ist, ob er wirklich sündlos ist. Das fängt an mit der Geburt nach übernatürlichen Umständen durch Maria als Jungfrau, nicht von einem Mann, und es endet damit, dass Pilatus zum Schluss sagt, obwohl er ein Feind Jesu ist, dass er keine Schuld an ihm findet. Er sagt, dieser Mann ist sündlos. Wir müssen das so etwas auch prüfen, um zu gucken, ob das stimmt. Johannes gibt nun Zeugnis von Jesus und sagt, er ist das Passahlamm, er ist das Lamm Gottes. Aber wir lesen hier, Jesus nimmt dieses Zeugnis nicht an. Warum? Nicht, weil es falsch ist, es entspricht der Wahrheit. Aber Jesus stützt sich nicht auf dieses Zeugnis, weil es von einem Menschen ist, das sagte hier. Warum fühlt es überhaupt an? Er sagt das, damit ihr, das heißt die Hörer, die genau zuhören, gerettet werden. Er führt das an, damit die Pharisäer, die jüdischen Führer, darüber nachdenken, warum Johannes sagt, dass Jesus das Passahlamm ist. Damit sie ihn als Messias erkennen, damit sie ihm glauben, vertrauen und so gerettet werden. Das ist das, was Jesus hier meint. Ferner sagt er dann, dass Johannes der Täufer eine brennende und scheinende Leuchte war. Das ist im Alten Testament nicht angekündigt gewesen. Damit ist gemeint, ähnlich wie eine Kerze verbrennt und Licht gibt und dafür selber stirbt, sich selber hingibt, war Johannes der Täufer bereit, sich selber sein Leben hinzugeben, um der Wahrheit ihrer zu geben, um für die Wahrheit zu leuchten. Leuchten und Licht ist auch mit oft gebraucht für die Wahrheit und Dunkelheit und Finsternis, im Gegensatz dann für die Bosheit, für die Lüge. Johannes war bereit, sein Leben einzusetzen. Er ist ja dann hingerichtet worden, weil er Gottes Maßstäbe hochgehalten hat, auch vor Königen. im Gegensatz zu den Pharisäern. Ihr aber wolltet euch nur für eine Stunde an ihrem Schein, also an der Berühmtheit von Johannes. Johannes der Täufer war in seiner Zeit unglaublich populär. Das ganze Land wusste von ihm. Auch unsere sozialen Medien, fast jeder hat von ihm gehört, gesehen oder gesagt bekommen, Johannes, der Teufel tritt auf und tauft und verkündet, dass auch die dem Volk Israel gehörenden Sünder sind und Gottes Vergebung brauchen, Gottes Maßstab nicht genügen. Die Pharisäer sind hingegangen, nicht um sich dieser Botschaft unterzuordnen, sie anzunehmen, sich auf diese Botschaft taufen zu lassen, wie die sonstigen, die dahin gekommen sind, sondern sie wollten nur eine Zeit lang an der Popularität von Johannes dem Täufer Anteil haben, irgendwie in seinem Lichte auch gut dastehen und ein bisschen profitieren davon. Das offenbart dieses hier die Herzenshaltung. Lesen wir weiter, ab Vers 36.
Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. An sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, dem er gesandt hat.
Jesus vergleicht hier das Zeugnis des Johannes, das er nicht annimmt, mit dem Zeugnis, das ihm der Vater gibt. Und er sagt hier, Gott selbst wirkt die Werke, die Jesus tut. Jesus von Nazareth hat viele Dinge getan, die natürlich nicht zu erklären sind. Übernatürliche Dinge, wir sagen Wunder, oft in dem Sinne von Zeichen, wir erinnern uns, das Johannesevangelium betont besonders sieben Zeichen, Wunder mit einer bestimmten symbolischen Bedeutung. Gott, der Vater, hat nun das in Jesus von Nazareth gewirkt. Das war den Hörern klar. Wir erinnern uns, wenig später, Johannes 9, wird einer, heilt Jesus einen Blindgeborenen, wieder übertügiges Handeln. Und da kommt da ein Konflikt auf. Dort werden unterschiedliche Positionen vertreten. Johannes 9, Vers 16.
Da sprachen etliche von den Pharisäern: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es stand eine Spaltung unter ihnen.
Die religiöse Führung dachte, Jesus von Nazareth ist Sünder. Er bricht den Sabbat. Wichtig ist dabei zu bedenken, er bricht nicht den Sabbat, den Sünder, was Gott vorgeschrieben hat im Alten Testament, sondern er bricht den Sabbat nur in dem, was die Pharisäer, was die jüdische Führung, wie sie das interpretiert hatten, was sie da an Zusatzgeboten gemacht haben. Interessant wird es im Vers 30, dort erklärt der Blinde, jemals Blinde.
Das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun.
Also ihm und damit dem ganzen Volk war bekannt, Übernatürliches kann nur durch Gott gewirkt werden. Und wer bewusst sündigt, wer überhaupt sündigt, dem wird Gott nicht helfen, indem er übernatürliche Dinge durch ihn wirkt. Und mit der gleichen Argumentation tröstet Jesus ein bisschen später seine Jünger und sagt, selbst sind ihr als die, die ihr mich erlebt, irgendwann durcheinander kommt. Vielleicht gar nicht wisst, wie kann ein Mensch überhaupt Gott sein. Glaubt mir um dessen, was ich tue, glaubt mir um das Zeichen willen. Johannes 14, Abvers 10.
Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen.
Übernatürliches kommt von Gott, muss eine übernatürliche Quelle haben. Der Teufel äfft das nach, das lesen wir in Offenbarung, oder sieht es auch schon manchmal in unserer Zeit. Aber Übernatürliches kommt aus einer übernatürlichen Quelle und hier wird ganz klar gesagt, es ist ein Zeichen, dass Gott mit Jesus von Nazareth ist, dass er selber Gott ist. Weiter heißt es, ihr habt, da deckt Jesus wieder die Herzenshaltung der religiösen Führung auf, ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Stimme hören kann auf zwei Arten verstanden werden. Einmal, ihr kennt wahrscheinlich oft die Stimme hören, hör auf die Stimme, hör, was sie sagt. Also, dass man einer dem, was jemand sagt, folgt, dass man ihm gehorcht. In Jakobus 1, Abvers 22 lesen wir:
Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war.
Gottes Wort ist wie ein Spiegel, das uns zeigt, wie wir sind. Wir leben heute in einer Zeit, wo dieser Maßstab, das Wort Gottes, von vielen nicht anerkannt wird. Verhöhnt, belächelt, verlacht, vielleicht sogar angegriffen. Und wir haben es gerne, wir finden es schon gut, wenn jemand Gottes Wort hochhält. Gerade wenn wir mit Leuten aus katholischem Hintergrund zu tun haben, freuen wir uns, dass sie Gottes Wort hochhalten und sagen, ja, das gilt. Aber es nützt weder ihnen was, noch uns was, wenn wir nicht danach handeln, was die Stimme, was Gottes Wort sagt. Also, wir trügen uns selbst, wenn wir Gottes Wort zwar kennen, aber nicht danach handeln. So kann das zum einen gemeint sein, auf die Stimme hören. Wenn wir aber jetzt hier die Situation in Johannes überdenken, kurz vorher, aber einige Zeit vorher, war die Taufe von Jesus. Und dort lesen wir, zumindest in Johannes, aber in Markus Evangelium 1, Vers 9,
Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.
Entweder in der Aussage Johannes 5 ist gemeint, dass keiner der Pharisäer, die Jesus dort fragten, bei der Taufe Jesu dabei waren. Oder, wenn doch welche dabei waren, ist gemeint, ihr habt zwar die akustische Stimme gehört, aber ihr habt nicht nach dieser Stimme gehandelt. Ihr habt ihr nicht gehorcht. Weiter heißt es, ihr habt die Gestalt Gottes nie gesehen. Das verwundert nicht, denn Gott ist Geist und Geist kann man nicht sehen. Aber es ändert die Bibel, wir lesen natürlich an Philipper 2, Vers 6, was heißt.
Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen.
Jesus hatte die Gestalt Gottes, dieser selbst war Gott. Aber das Wort, wie es in Johannes heißt, wurde Fleisch. Gott hat sich entschieden, in Jesus Christus Mensch zu werden, damit die Menschen ihn erleben, ihn sehen können. Und Jesus hat es nicht wie ein Raub festgehalten, im Himmel zu bleiben, nur als schön und gut ist, sondern er war bereit, auf diese Erde zu kommen, sich zu demütigen, sich zu entäußern und hier als Knecht, als Mensch auf diese Erde zu leben. Sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Und weil ihr denen nicht glaubt, den Gott gesandt hat. Damit zeigt Jesus wieder die Herzenshaltung und zeigt den jüdischen Führern, ihr habt keine Gemeinde mit Gott. Ihr lest zwar Gottes Wort, ihr kennt es auch, aber ihr erkennt nicht, dass Jesus von Nazareth, der von Gott gesandte und im Alten Testament angekündigte Messias ist. Ihr glaubt nicht und nehmt ihn nicht an. Und damit ist die Frage dieses Abschnittes, die Frage, die du dir stellen musst: Glaubst du, dass Jesus von Nazareth der Messias ist? Bist du davon überzeugt, dass Jesus von Nazareth als Mensch, der im Alten Testament angekündigte, von Gott autorisierte, selber Gott ist und die Zeichen getan hat, die Gott angekündigt hat? Wenn nicht, viele Menschen sagen, ja, ich kann nicht glauben. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ich kann das irgendwie nicht wirklich glauben. Genau diese Frage wird in den nächsten Versen beantwortet. Dort erklärt Jesus:
Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und dort wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr...
Jesus stellt ja einen Vergleich auf. Er nimmt nicht die Ehre von Menschen, aber die Pharisäer.
Wie könnt ihr glauben, dass ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht zu?
Die Pharisäer nehmen Ehre von Menschen im Vergleich zu Jesus. Manchmal ist es gut, Dinge anders zu formulieren oder genau zu sich denken, und das ist gut, auch mal eine andere Bibelübersetzung zu lesen. Ich habe hier jetzt mal die neue evangelistische Übertragung gewählt. Dort heißt dieser gleiche Vers:
Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ihr nur eine von anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht.
Also um Ehre geht es nicht darum, dass wir keine Ehrenurkunde bekommen dürfen bei einem Jugendspiel oder irgendwelche Auszeichnungen, sondern es geht darum, was unsere Gesinnung ist. Geht es uns darum, dass andere Menschen uns anerkennen, oder geht es uns darum, dass Gott uns anerkennt? Um wen geht es uns? Und damit ist die Frage, die eigentlich hinter dem steht, ob wir es als Messias annehmen, die Frage, wessen Anerkennung suchst du? Um wessen Anerkennung geht es hier? Geht es dir darum, dass du für andere Menschen gut dastehst? Oder geht es dir darum, dass du Gott gefallen willst? Und diese Frage ist nicht nur die Frage, ob man den Messias annehmen kann. Vielleicht hast du es schon getan. Vielleicht bist du Kind Gottes geworden. Aber diese Frage beschäftigt dich immer noch oder ist immer noch relevant dafür, ob du ein fruchtbares Leben zur Ehre Gottes führst oder ob du immer noch, wie die Bibel sagt, zwischen den Stühlen hinkst, hin und her hinkst. Lebst du für Gott? Ist dir Gottes Anerkennung dein höchstes Ziel? Oder bedenkst immer wieder, was denkt der andere von mir? Wie stehe ich da? Ich möchte nicht mit dieser Frage enden, sondern eine Aussage, die Jesus in Johannes 10, Vers 10 macht. Er sagt:
bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben.
Jesus ist Mensch geworden, hat als Mensch, obwohl er Gott ist, auf diese Erde gelebt, damit wir ihn sehen und damit er uns, jedem Einzelnen, der ihm vertraut, der sein Vertrauen auf ihn als stellvertretender Opfer setzt, Leben zu geben. Echte Gemeinschaft für Gott ist damit gemeint. Aber nicht nur, dass er liebt und ewig mit Gott gemeinsam ist, sondern dass es ein Leben ist im Überfluss, im Übersprudeln, ein Leben aus dem Strömen lebendigen Wassers fließen, heißt es an anderer Stelle. Ein Leben, das fruchtbar ist, das Gott gebrauchen kann. Amen.